Bitcoin-Kurs Ende des Jahres 2024. Glaskugel.
Warte, dann muss ich mal ganz kurz hier mein Chart aufmachen. Dann sage ich es dir ganz genau. Da habe ich nämlich eine Glaskugel. Ende 24. Dupdi-dupdi-du. In Euro würde ich schätzen.
GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internets eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter Krypto, Web3, NFTs, dem Metaverse und so weiter steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Außerdem gibt es spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und heute spreche ich mit Dennis Deiber, dem CEO von Bitwala, über seine persönliche Geschichte. Er ist nämlich schon eine ganze Weile in Krypto, beziehungsweise damals gab es noch gar kein Krypto, da hieß es noch Bitcoin und wir sprechen auch genau darüber, nämlich was Bitcoin für ihn bedeutet, welche Anwendungsfälle er sieht, wie er Bitcoin nutzt, was er grundsätzlich von NFTs, Ethereum oder auch zum Beispiel Ordinals, Inscriptions etc. auf Bitcoin hält. Und wir sprechen über die Geschichte, über die bewegende Geschichte, kann man schon sagen, von Bitwala und wie es gerade weitergeht, welche aktuellen News es gibt. Also eine super interessante Folge, die auf jeden Fall ein Follow-up verdient hat. Doch jetzt starten wir erstmal in den ersten Teil rein. Und bleib auf jeden Fall dran, denn Dennis verrät auch sein Kursziel, wo er Bitcoin am Ende des Jahres sieht. Natürlich alles hier no financial advice, von daher der Disclaimer nochmal vorab. Und damit lasst uns reinstarten, ohne weitere Vorworte. Let's go. Dennis, herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Bevor wir reinstarten, erstmal ja, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
Vielen Dank erstmal für die Begrüßung. Mir geht's ganz hervorragend. Es sonnt draußen und trage sowieso immer die Sonne im Herzen. Freue mich auch, hier zu sein.
Ja, dann kann es gar nicht besser sein, wenn draußen und drinnen die Sonne scheint. optimale Voraussetzung. Vielleicht für die, die dich nicht kennen, stelle ich doch unseren Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
Mache ich gerne. Hi, ich bin Dennis, ich bin Mitte 40 jung, war 20 Jahre Börsenmakler und seit knapp anderthalb, zwei Jahren bin ich jetzt Mitwiedergründer, will ich sagen, von Bitwala.
Da gibt es, glaube ich, einige spannende Geschichten auch, in die wir gleich so ein bisschen einsteigen können. Aber wir fangen vielleicht nochmal ein bisschen früher an. Wann bist du eigentlich so das erste Mal in das Thema Krypto reingerutscht? Wann bist du das erste Mal auf Bitcoin gestoßen? Also gab es da so einen Aha-Moment oder hat sich das Interesse so nach und nach entwickelt? Wie war das bei dir?
Früher hieß es ja Bitcoin und nicht Krypto und genau das war der Punkt. Also ich wollte, glaube ich, irgendwann 2011 vom Arbeitsplatz aus 500 Euro zu Mt. Gox überweisen und meine Sparkasse, liebe Grüße, hat das nicht erlaubt. Da habe ich dann relativ schnell verstanden, also binnen Sekunden sozusagen, wozu Bitcoin gut ist, weil keiner sagt mir, was ich mit meinem Geld zu tun habe. Und da ich hauptberuflich Trader war zu dem Zeitpunkt und auch eine große Schwäche habe, das ist meine Sammelleidenschaft, also ich sammle Magic-Karten und Turnschuhe und Silbermünzen und was nicht alles, ja. Und ich irgendwas gesucht habe, womit ich mich quasi in meiner Freizeit oder neben der Arbeit in den langsamen Stunden beschäftigen kann, bin ich relativ schnell ins Rabbit Hole gefallen und habe mir dann einfach irgendwie ein Meetup gesucht. Das war dann das legendäre Room 77 Meetup hier in Berlin. Room 77 für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind. War der allererste Laden auf der Welt, der Bitcoin akzeptiert hat als Zahlungsmittel, also in der echten Welt. Damals noch quasi schön on-chain seine Burger und Bier bezahlt mit Bitcoin. Also, weiß nicht, ein guter Cheeseburger, 4 Bitcoin. Und da war ich, glaube ich, einer der ersten 20 oder so Leute, die da jeden ersten Donnerstag im Monat um einen Tisch saßen und Rollberg getrunken haben und über Bitcoin philosophiert. Und so born and raised the Bitcoin Maximalist, könnte man sagen, aus dem Berliner Ursumpf.
Also wirklich ein OG, sagt man ja dann so schön, aber wirklich von Anfang an dabei. Die Sparkasse, wäre interessant, jetzt mal mit da irgendeinem Berater zu sprechen, ne? So im Nachhinein, Mt. Gox zwischendurch, ja, hätten sie ja sagen können, ja, wir haben es dir ja gesagt, aber ich glaube, der Punkt, den du gemacht hast, der ist super wichtig, weil genau das ist ja auch Bitcoin und genau das, darum geht's ja auch, dass du eigenverantwortlich drüber verfügen kannst, auch die komplette Kontrolle hast, ne, auch die eigene Verantwortung, aber ja, dass dir niemand sagen kann, hey, da darfst du nicht Ziel überweisen.
Mittlerweile kenne ich auch ein paar Leute, ein paar Bitcoiner, die bei der Sparkasse eben an Krypto-Projekten arbeiten. Ich glaube, da die Feindseligkeit hat nicht lang gehalten. Und so mittlerweile sehen viele das Licht.
Ja, hoffentlich, ne? Also ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, es ist immer noch ein Weg, aber ich glaube auch, also der Point of No Return, der ist da überschritten. Aber da vielleicht interessant, wenn du jetzt da mal zurückschaust zu dem, was du damals gedacht hast, worüber ihr damals auch philosophiert habt, zu dem, wofür Bitcoin heute so ein bisschen steht, oder also vielleicht deine Sicht auf Bitcoin heute, hat die sich verändert seit damals? Oder ist die Überzeugung nur noch stärker geworden? Oder siehst du jetzt auch noch was ganz anderes? Erstmal nur hinter Bitcoin?
Na, hinter Bitcoin sehe ich halt so ein bisschen, ich sag mal, wenn man eigenverantwortlich erwachsen wird im Umgang mit seinen finanziellen Mitteln, dann führt eigentlich auch mal keinen Weg mehr an Bitcoin vorbei. Zu dem Zeitpunkt, als es, weiß ich nicht, bei 2, 3, 5, 10 Euro gehandelt hat, konnte sich natürlich keiner erträumen lassen, dass es mal so weit kommt. Es gab ein paar Verrückte, die das schon gewusst haben aus irgendwelchen Quellen, ich weiß es nicht. Ich gehörte nicht dazu. Ich habe das immer so ein bisschen abgesichert und bin jetzt auch nicht overleveraged, aber ich glaube, die Vision und Mission von Bitcoin, ein besseres Geld zu sein, ist so unbeschreiblich groß, dass es, glaube ich, viele oder dass wenige in der Lage sind, das wirklich zu umreißen. Also da muss man schon wirtschaftstheoretisch oder ökonomisch und auch philosophisch ganz gut aufgestellt sein, um das wirklich zu grocken, wie man sagt, was es damit auf sich hat. Für viele ist es halt nice und bling bling und number go up. Und ich glaube auch mit den ETF-Approvals jetzt in diesem Jahr hat das Ganze so ein bisschen, vielleicht nicht einen Anzug, aber zumindest ein Hemd und einen Schlips bekommen. Und ich glaube, viele von meinen damaligen Weggefährten sehen das eher ein bisschen kritisch, weil sie, glaube ich, Bitcoin eher subversiv sehen. Und wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel Monero, was ja auch sozusagen in derselben Subkultur oder Kultur auch einen ähnlichen Stand hatte, jetzt, weiß nicht, der Preis geht $30 runter oder so, weil es auf Binance gelistet wird. Viele sehen sozusagen diesen Weg vom Underground in die ETF und Portfolios von Boomern so ein bisschen kritisch. Da machen wir auf jeden Fall als Community einen ganz schönen Spagat mit, gerade wo wir einerseits sagen, ja, BlackRock kauft 1 Million Bitcoin oder 2, yes, bei 100.000 verkaufe ich, dann weiß nicht, gehe ich aufs Land. Andererseits träumen die Leute dann trotzdem noch von Hyper-Bitcoinizations und lassen ihre eigenen Nodes hinter einem Tor-Ding laufen. Das ist nicht immer einfach zu verheiraten. Ja. Und den Konflikt kriege ich auch täglich mit in meiner Arbeit. Also wir haben ja nun ein Consumer-Facing-Produkt, was immer so ein bisschen auch gucken muss, was verstehen die Leute, was wollen die Leute, was brauchen die Leute. Und nicht immer nach der reinen Lehre arbeiten muss, obwohl wir die natürlich, wenn wir die befolgen würden, müssten wir den Laden sofort zusperren und einfach nur noch mit Bargeld und Bitcoin arbeiten. Aber so ist es halt. Ne?
Ja, aber das ist spannend. Den Eindruck habe ich auch. Also es gibt einfach auch eine Bandbreite, ne, an Meinungen, an vielleicht Interpretationen und auch an Wünschen. Und ich glaube, je größer, je gesellschaftsfähiger irgendwo Bitcoin wird, desto mehr also auf der einen Seite ist der Wunsch da, ne, das soll irgendwie überall, soll Bitcoin implementiert sein, überall soll, kannst du damit zahlen oder einfach kannst überall drauf zugreifen, ganz einfach, wie auch immer, aber gleichzeitig dann trotzdem noch das zu behalten, wo es herkam, ja, das aus der Subkultur heraus, also ich glaube da auch schon allein, wenn man sich anschaut, ist es denn ein Zahlungsmittel, ne? Also du hast gerade gesagt, vier Bitcoin für einen Bürger würdest du wahrscheinlich heute jetzt gerade nicht mehr bezahlen. Oder auch andersrum.
Würde schon ein verdammt guter Burger sein. Mit der Gold drauf oder so. Franck Ribéry-Style, weiß ich nicht.
Aber würdest du heute oder zahlst du heute noch mit Bitcoin?
Ja, klar, das ist ja der Witz. Also, aber nicht on-chain halt. Das geht nur noch nicht. Also ich bin auch einer der größten Nutzer meines eigenen Produktes. Ne? Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber natürlich spreche ich immer gerne über mein Baby. Bei uns oder bei mir kannst du halt mit Bitcoin zahlen. Das heißt also, der Händler weiß halt nicht, dass er Bitcoin akzeptiert, sondern du ziehst die Karte durch und schwuppdiwupp sind hier 0,00 irgendwas Bitcoin halt für eine Tankladung oder für einen Lidl-Einkauf oder Rewe oder KDW, was weiß ich, rübergegangen. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, eben diese Spend and Replace zu praktizieren, indem wir halt so tägliche Sparpläne anbieten. Das heißt also, unsere Leute wollen eigentlich einen Großteil ihres Geldes in Bitcoin haben, das allermeiste davon in Self-Custody, aber halt eben so wenig wie möglich Exposure zu Fiat, also zu Euro. Und das ermöglichen wir ihnen. Also es ist so ein bisschen über Bande gespielt, dieses Payment-Ding von Bitcoin, weil wir halt festgestellt haben, Lightning ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren draußen, es klappt auch nicht so richtig, da gibt es auch ein paar mit Libra und mein Subway hier um die Ecke akzeptiert Lightning über Bitcoin, da gehe ich sehr gerne hin. Aber das war's dann auch schon. Ja, das heißt also, von der Merchant-Seite findest du relativ wenig Acceptance, weil das halt auch ein übler Aufwand ist. Also ich bin jeder, der in dem Space unterwegs ist und schon mal ein Krypto-Nebenbuch geschrieben hat für seine Firma, wo er verschiedene Währungen gegeneinander bucht und dann eine Steuererklärung machen muss, der weiß, was für eine Arbeit das ist im Endeffekt, ja. Und das bindet sich halt auch keiner ans Bein. Und deswegen sind wir so ein bisschen das Interface dazu. Natürlich nicht die reine Lehre, das kriegen wir von der einen Seite vorgeworfen. Wir versuchen trotzdem sozusagen, so wie es geht, da sozusagen den Spirit zu wahren, sage ich mal vorsichtig. Behaupte ich jedenfalls. Möchte ich für mich in Anspruch nehmen.
Ja, lass uns vielleicht da mal ein bisschen tiefer rein, dann zirkeln wir nachher nochmal zurück. Aber du hast ja gerade schon beschrieben, wer eigentlich eure Kunden sind, ne, oder so und was die wollen. Und das finde ich schon mal spannend. Also, das ist ja eigentlich genau das. Also mit über Bande gespielt und ihr bietet eigentlich schon das an, was ja eigentlich zukünftig vielleicht mal on-chain möglich sein kann, sollte, ne? Also je nachdem, wie du sagst, Lightning war ja eine Idee, aber nichtsdestotrotz ist es ja ihr seid keine reine Börse, wo ich sage, okay, ich kaufe vielleicht einmal einen. Aber nimm uns doch mal einen Schritt zurück für die vielleicht auch Bitwala mal gehört haben, aber noch gar nicht so richtig wissen, okay, was macht ihr, was ist das Produkt, was kann ich auf der Plattform machen? Und vielleicht auch mal so ein bisschen Historie. Ich glaube, die hilft an der Stelle und ist halt super spannend, was so in den letzten Jahren passiert ist. Also vielleicht Ursprung mit Bitwala, was ist dann passiert und was macht ihr heute? Also ich glaube, das ist so oder so eine sehr, ja, sehr interessante Geschichte, die auch zeigt, hey, das Leben ist voller Überraschung.
Da können wir auf jeden Fall den Großteil der Stunde mitfüllen, wenn wir ins Detail gehen. Also viele haben vielleicht schon von dem Namen gehört. Den Namen Bitwala gibt es seit 2014. Das war ganz zu Beginn eigentlich eine reine Cash-Out-Solution für Bitcoiner. Das heißt also, die Gründer, die ich auch da in der Zeit im Room 77 kennengelernt habe, die hatten halt ein paar Bitcoin und wussten nicht, wie sie ausgeben sollen. Die standen also genau vor demselben Problem wie viele jetzt immer noch. Und dann haben sie sich halt zwei Partner gesucht, einmal einen Card-Issuer und einmal einen Payment-Prozessor und haben gesagt, okay, du kannst deine Bitcoin aus deinem Wallet, was auch in der App gelebt hat, zu dem Payment-Prozessor schicken. BitPay war das damals und dann wird deine Prepaid-Karte aufgefüllt und dann kannst du damit einkaufen gehen. Das war die erste Krypto-Karte, glaube ich, in Europa, wenn nicht auf der Welt. Das lief auch eine Weile sehr gut. 2017 hat der Card-Issuer die Lizenz verloren. Das hatte nichts mit Krypto zu tun, sondern das war so eine Visa Wavecrest, hieß der Nummer irgendwie. Und 2017 war auch, wenn die Leute sich erinnern, der erste Bullrun bis hoch auf 20.000 roundabout. Und da haben dann unsere Kunden halt wirklich literally Häuser und Inseln und Boote und was nicht alles mit uns gekauft. Und das fiel natürlich der Bank, die das für uns abgewickelt hat, so ein bisschen auf, ne? Und dann ging das Konto zu. Und dann haben wir uns eine deutsche Bank gesucht, die Solaris Bank. und haben 2018 quasi neu gestartet, eben mit demselben Bitcoin und Ethereum kaufen, verkaufen, Girokonto und eine Prepaid-Karte. Das lief auch tippitoppi. Und dann haben wir uns gesagt, ja, das läuft jetzt so gut, jetzt gründen wir eine Bank. Und dann haben wir, als 2018 bin ich dazu gestoßen als Head of Trading. Also ich bin von meinem Börsenmaklerjob dann quasi da und habe das Bitcoin und Ethereum Euro-Trading verantwortet. Haben gesagt, wir gründen eine Bank. Ja, super, hört sich toll an. Hatten auch dann 2022 endlich nach einiger Zeit mit KPMG und wie sie alle heißen und Kubikmeter Ware an Leitsordnern zur BaFin und hin und her, alle Unterschriften und alle Audits und alles geschrieben. Und dann fehlte halt nur noch ein bisschen Geld. Dadurch, dass wir in Krypto oder Bitcoin arbeiteten, mussten wir halt, glaube ich, zweifach überbesichern. Eigenkapital, die Bank, wir brauchten 25 Millionen Euro für Liquid Capital Reserve, also Geld, was du einfach nur hinlegst und sagst, hier, das ist sozusagen unsere Versicherung, das arbeitet nicht, das Kapital. Und dann hatten wir natürlich ein paar Dutzend weiter eingestellt, die das für uns machen. Also wir hatten CTO von Ripple, wir hatten CEO von N26 und Zalando und von, also dutzendweise gutes Personal. Es begab sich aber zu der Zeit, dass dann Celsius, FTX, Terra Luna, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge, und zu guter Letzt dann auch der Ukraine-Konflikt sich, ich will mal vorsichtig sagen, zuschärfte. Und das heißt also, alle Geldbörsen von Investoren schnappten mit einem synchronen Geräusch einfach zu. Also wirklich innerhalb von einer Woche hatten wir von 35 Leuten im Data Room, waren alle weg. So, und kannst dir vorstellen, wenn du zwei Bankvorstände hast und 40 Compliance-Leute und Banking-Ops und was nicht alles, sind auch keine billigen Leute, dann fällt der Runway hinten raus ein bisschen kürzer aus. Ne? Und dann wurde 2022 Insolvenz angemeldet. Und dann saßen Jan und ich halt noch eine Weile im Team, das die Firma abgewickelt hat. Und wir haben dutzendweise Kunden angerufen und haben gesagt, ey, so kriegst du dein Geld raus, das und das musst du machen. Hier sind die Formulare und wir haben zwei Sachen mitbekommen. Erstens, die Kunden waren recht zufrieden damit, wie wir das abgewickelt haben. Haben sich also gut abgeholt gefühlt. Und zweitens, die Kunden haben gesagt, oh, scheiße, Mann, ihr könnt doch jetzt nicht einfach verschwinden. Das geht doch nicht. Also ne, das ist, ich verlasse mich drauf, dass ich mit meinen Bitcoin und ETH halt bezahlen kann. Und ich habe keinen Bock auf Binance und Crypto.com und wie sie alle heißen, weil ich eben keine Lust habe, dass mein Krypto da irgendwo im Äther rumschwirrt und Custodial und ich dann irgendwie immer Werbung kriege für irgendwelche Shitcoins und Staging und Lending und Leveraging und whatever. Und dann haben die auch nicht gesagt, so, dann fangen wir halt von vorne an. Und dann haben wir halt die IP, die Intellectual Property aus der Insolvenzmasse, rausgekauft und haben eine neue GmbH gegründet, haben die wieder Bitwana genannt. Und haben jetzt quasi ein Jahr damit verbracht, die App komplett neu zu schreiben, alte Partner rauszuschreiben, die ganzen alten Produkte rauszuwerfen, neue Partner reinzuholen. Das war nicht trivial, weil ja auch in der Regulierung sich ein bisschen was getan hat in der Zwischenzeit. Und jetzt sind wir quasi seit einem halben Jahr ungefähr wieder live überall, außer in Deutschland. Also das hier ist explizit keine Werbung, die an deutsche Kunden sich richtet. Und dafür raisen wir gerade quasi, damit wir eben mit einem deutschen Partner dieses Setup wieder quasi bauen können, wie früher. Genau, und da stehen wir jetzt im Prinzip und machen Bitwala, wie Satoshi es wollte, wie wir mit dem Augenziehen kann immer sagen. Genau, und jetzt wollte ich zu der Frage, was man damit machen kann. Ja, das Übliche, du kannst deine Bitcoin und ETH halt self-custodial verwahren und du kannst in dem Custodial-Teil kaufen, verkaufen, Sparpläne und eben mit Bitcoin und ETH real-time bezahlen. Und zu deinem Punkt, dass das alles on-chain passieren sollte, ja, sehen wir genauso. Also ich bin einer der ersten Kunden der Monolith-Karte, ich habe eine Gnosis-Pay-Karte, alles super toll, aber Stablecoins, was jetzt nicht mein Favorite ist, weil ich will die Upside von Bitcoin. Ich glaube, dass mit Bitcoin Layer 2-Systemen wie Liquid, Lightning, Rootstock, da gibt es ja Dutzende, die sich jetzt gerade an Bit4MX abarbeiten, sicherlich eine Variante kommen wird, die eben genauso funktioniert, dass du deine Bitcoin Self-Custodial hast und dann on-swipe eine Transaktion ausgelöst wird und eine Conversion. Aber das ist halt noch ein Jahr hin, glaube ich. Und da kommt wieder dieses Consumer-Ding. Sorry, falls ich jetzt einen Monolog halte. Wir müssen uns halt an dem operieren, was machbar ist und was auch nutzbar und auch angenommen ist. Also wir haben auch auf Fragen, ja, wann macht ihr Bolt 12 und wann kommt Cashew? Ja, sobald es dafür einen Markt gibt und so weiter, sozusagen serienreif ist, kümmern wir uns drum. Aber im Moment hängen wir dann eben der technischen Edge immer noch so in die Jährchen hinterher, sind aber, glaube ich, im Vergleich zu Legacy-Banken 10 Jahre voraus.
Ja, mindestens. Aber ich glaube, da sieht man sehr schön, welchen Spagat ihr da auch macht und dass das aber auch von den, genau das von den Kunden ja auch nachgefragt wird oder die ja aktiv sagen, hey, ihr könnt ja nicht einfach verschwinden, ne? Und da der Need da ist, weil dieser Stretch zwischen, so wie Satoshi es wollte, also wirklich zu sagen, okay, wir bieten das, du kannst hier mit deinen Bitcoin, mit deinen Kryptos zahlen, du kannst die verwenden und gleichzeitig hast du aber, also erstens den Upside, zweitens aber auch die Self-Custody, wo du sagst, okay, das sind meine. Also da könnt ihr jetzt nicht sagen, okay, die sind jetzt plötzlich weg oder ich erlaube dir nicht, da irgendwas zu machen. Aber gleichzeitig müsst ihr halt auch, also technisch zum einen, ne, aber zum anderen regulatorisch, euch an ein paar Rahmenbedingungen halten, die sich auch weiterentwickeln, ne, die sich auch verändern. Und ich glaube, das ist auch nicht immer einfach. Von daher, aber super, also deswegen toller Monolog, ich habe sie auch nicht unterbrochen, ne, weil es einfach eine sehr, sehr bewegte Geschichte auch ist, ne? Also von, man sieht richtig, vielleicht auch so ein bisschen parallel zum Markt, aber auch welche Herausforderungen es dann gibt und wie er dann am Ende so ein bisschen back to the roots geht und sagt, okay, jetzt machen wir eigentlich das, wofür wir auch mal angetreten sind, wieder oder das, was auch im Gespräch, direkt im direkten Gespräch unsere Kunden von uns wollen, ja, und gleichzeitig da diese Weiterentwicklung und möglichst mehr hin zu dem Idealbild, was dann vielleicht eher so ein bisschen bei den OGs da ist, ne, oder bei denen, oder sagen wir mal, vielleicht bei den Leuten, die ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen sind. Also bei mir war das, glaube ich, auch andersrum, dass ich eigentlich für das so Number Go Up kam, also schon ein bisschen mich damit beschäftigt habe, ne, die Idee gut fand, aber so richtig klar geworden ist mir das erst über den Prozess, dass ich mich, also da hatte ich dann schon in Bitcoin investiert sozusagen, aber dann kam erst so dieses, aha, okay, so ist eigentlich der Unterschied zum traditionellen Finanzsystem, ne? Oder so funktioniert eigentlich bei uns das Bankenwesen so ein bisschen. Und das kam bei mir, also diese finanzielle Weiterbildung kam eigentlich erst über Bitcoin.
Du musst es immer erstmal anfassen. Das ist ganz oft so. Ja. Theorie hilft da nicht weiter. Kann dir 100 Bücher geben. Und deswegen versuchen wir es auch so zu machen, dass die OGs, wie man sie jetzt freundlich nennt, dass sozusagen unser Produkt so sehen, dass es größtenteils aligned ist mit ihrer Mission und Vision und Vorstellung. Aber dass sie es halt eben auch ihrer, ich sage mal flapsig, Schwiegermutter geben können, weil da eben so ein relativ enges Korsett ist, also Bitcoin und ETH, also wir hatten mal eine strikte No-Shitcoin-Policy, die ist jetzt mit ETH, würde einige sagen, schon so ein bisschen aufgeweicht, aber es gibt halt kein Staking, Lending, Leveraging, Futures, Options, Papercoin, whatever, so dass halt derjenige, der unser Produkt empfiehlt, eben auch sozusagen sicher ruhen kann in der Annahme, dass wir nicht versuchen, seinem Kumpel, besten Freund, Schwiegermutter, Nichte, whatever, irgendeinen Rotz anzudrehen, sondern das ist so eher die breite Bande, die wir uns geben, um zu gucken, dass wir da ehrlich bleiben mit uns und unseren Kunden.
Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, also wenn man dann auch das mal verstanden hat, dann möchte man das vielleicht auch weitergeben, ne, an Freunde, Familie, Schwiegermutter, wie auch immer. Und da ist dann aber oft der Weg zu weit zu sagen, okay, hier ist deine Wallet und jetzt machst du alles allein. Der ist ein bisschen schwierig und ja, dafür braucht's ja auch Lösungen, ne? Also die etwas einfacher sind, die funktionieren auf Wegen, die man kennt, mit einer App beispielsweise oder so.
Na, wir haben ja auch jahrelang operiert mit Seed Phrases, also Bitcoin und Ethereum Wallet bei uns hatten Seed Phrases und man möchte gar nicht wissen, wie viele Leute einfach nicht in der Lage sind, eine Seed Phrase aufzuschreiben, aufzubewahren und vielleicht sogar wiederzufinden und dann noch zuzuordnen. Also es sind mehrere Schritte, die nötig sind. Deswegen, diesen oder nächsten Monat müssen wir auch zu Ende testen, haben wir eine neue Wallet-Tech, die eben ohne dem funktioniert. Und ich hoffe, dass das halt dann den Leuten noch einfacher macht, genauso sicher zu sein und eben ohne dieses ganze Zettelchen. Gibt genug lustige Geschichten von, ich habe einen Zettel gefunden, weggeworfen, So, ja, das ist auch ein Aspekt.
Ja, ich halte es, ich glaube auch, da muss man sich auch Gedanken drüber machen, ne? Also, ich meine, da gibt es auch gibt viele Möglichkeiten, wie man das gut auch irgendwie sichern kann und langfristig sichern kann. Aber in dem Moment, wo ich es zu einfach mache und irgendwie ein Zettelchen in die Schublade lege, da ist die Gefahr groß, dass das Zettelchen dann irgendwo mal mit weggeworfen wird. Und in dem Moment, wo ich mir dann aber irgendwo ein System ausdenke und den Seed Phrase irgendwo verteile an drei verschiedenen Orten mit irgendwie 15 Verstecken und was weiß ich was, da wird es dann vielleicht auch irgendwann, wenn ich das eine Weile nicht anfasse und mich eine Weile nicht damit beschäftige, wird es vielleicht auch schwer, das dann wieder einzusetzen. Ja, also dann habe ich mich selbst ausgetrickst. Ja.
Und da haben wir Erfahrungen, dadurch, dass wir jetzt das seit 8 Jahren machen, knapp 10 fast, Customer Service Tickets, also wir haben teilweise Leute, die uns verklagen, weil sie ihre Seed Rates vergessen haben. Ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung oder andersrum, ne? Also mit großer Verantwortung kommt großes Vorsichtigsein. Aber da sind wir auch noch, also der ganze Space ist noch nicht zu Ende gedacht von der User Experience, möchte ich sagen. Von daher, wir sind auch bemüht, so ein bisschen der Mass Adoption dazu helfen, ne? Dass es wirklich für jeden so einfach ist, wie es nur geht.
Was sind da vielleicht für dich noch so Punkte, wo du sagst, okay, die schauen wir uns vielleicht in nächster Zeit genauer an, wenn du schon was sagen kannst? Oder einfach so aus deiner Erfahrung raus, was du auch siehst oder hörst auch in Gesprächen, Punkte, die vielleicht so ein Hebel sein könnten oder bieten könnten, auch die Mass Adoption, wie man immer so schön sagen, weiter voranzutreiben.
Na, also ganz lustig war, als kleine Anekdote, wir waren in Prag, bei der BTC Prag, und da waren halt, weiß nicht, 100 Aussteller, und wir waren die einzigen, die ein Produkt hat mit Karte zum Bitcoin ausgeben. Und da waren die Leute immer, Shop Pikachu.gif, ich gebe doch meine Bitcoin nicht aus. Ja, dann hast du vielleicht zu wenig, ist die erste Antwort. Irgendwann haben sie aber verstanden, dass das sozusagen ein Geldsystem, was Hyper-Bitcoinized ist, wo es nur Bitcoin gibt, zum Stillstand kommt, dass du immer irgendwas brauchst, um das in Bewegung zu halten. Also Bitcoin auszugeben und dann wieder nachzukaufen, hört sich jetzt vielleicht counterintuitive an, aber wenn du halt deinen ganzen Haufen in Bitcoin hast und dann immer sozusagen Tröpfchen raus, Tröpfchen rein machst, kannst du damit ganz gut zurechtkommen. Was deine Frage angeht, eben die Wallet-Infrastruktur ist ganz wichtig, also dass du irgendwas hast, was nachweisbar sicher ist, self-custodial, aber auch es einen einfachen Weg gibt, vielleicht ein Backup wiederherzustellen oder auf ein anderes Gerät umzuziehen oder wir haben so einen dreifach geteilten Private Key, der sich nie in einem Gerät trifft. So, geht, ist Zauberei. So, aber Mathe, ich verstehe es ja nicht, deswegen ist es Zauberei für mich. Und dann kann einer davon verloren gehen oder hops oder sein Handy fällt ins Klo, whatever, und trotzdem kriegst du es wieder, ohne jetzt irgendwie deine 12 Worte suchen zu müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Punkt, dass wenn Menschen diesen Prozess einmal durchlaufen haben, und ich glaube, viele lernen halt eher durch Schmerz, ne, dass sie eben, viele gehen auch diesen Bitcoin-Shitcoin-Bitcoin-Zyklus durch, den Weg kurz ab, indem wir halt möglichst keinen Shitcoin dazwischen schalten, also die zocken ein bisschen, gucken ein bisschen Bitcoin, bewegt sich aber nichts, kann man nichts mitmachen, dann fangen sie an, irgendwas zu traden, DeFi, NFTs, whatever, also ich bin ja auch selber nicht ganz unschuldig, macht mir auch Spaß. Und am Ende haben sie ein bisschen was verloren und kommen doch wieder bei Bitcoin an. Ja. So, und ich glaube, es geht darum, den Leuten das zu erklären, worum es bei Bitcoin geht, ihnen auch was zu geben, was sie mit dem Bitcoin machen können. Das ist eben dann das Bezahlen, das bedient so ein bisschen den Impuls, aber das liegt jetzt bloß rum, was soll ich damit machen? Und ich kenne viele Leute, die haben mit unserer Karte an ihren Amazon-Account angeschlossen und dann geht es 10% drauf und dann machen sie die Wishlist auf und kriegen halt die drei geilsten Sachen weg. Und dann machen sie wieder zu und gucken halt ein paar Wochen nicht drauf. Aber das ist dann so dieses, wozu es gut ist im echten Leben. Ja, ich glaube, damit kann man das ganz gut umreißen.
Finde ich super interessant, weil das auch so ein bisschen, also das eine ganz spezifische Sicht ist, ne? Und die hast du ja vorhin auch beschrieben und auch die Gründe dafür. Und gleichzeitig das dann auch zur Mass Adoption beitragen kann, wenn ich es halt einfach mache. Also wie zum Beispiel die drei, es gibt ja dieses Charmier-System, wo ich auch mein Seed Phrase letztendlich verteile, ne? Und ich kann immer mit 2 aus 3 oder 3 aus 5 oder wie auch immer das wiederherstellen. Und das als Service einmal anzubieten, wo man sagt, okay, es ist sichergestellt, dass im Hintergrund das sicher ist, aber niemand irgendwo mit einer mit einer Angriffsfläche sozusagen das wiederherstellen kann. Und gleichzeitig finde ich, ist, weil du auch sagst, hey, Bitcoin ausgeben, die andere Sicht, die es ja mittlerweile so ein bisschen gibt und wo auch vielleicht das Thema reinspielt, mit den ETFs etc., ist ja so ein bisschen der Weg vom Zahlungsmittel hin zu einem Wertspeicher, ne? Also nicht nur Wertspeicher im Sinne von Geld, was ja auch de facto ein Wertspeicher ist, sondern einfach, wo ich sage, okay, es ist vielleicht das digitale Gold. Also heute gebe ich ja auch kein Gold aus, sondern wenn ich Gold irgendwo habe, dann habe ich es entweder im Bankschließfach oder zu Hause unter dem Kopfkissen oder auch immer, aber ich laufe nicht damit raus zum Bäcker um die Ecke und versuche mit einer Goldmünze oder einem kleinen Nugget oder so zu bezahlen. Wie ist da so deine Sicht? Passen die Sachen auch zusammen? Also, weil du auch sagst, hey, bei Stablecoins eigentlich der Nachteil ist, es ist halt, ich partizipiere nicht sozusagen am Wachstum. Passen die beiden Seiten für dich zusammen oder sagst du, vielleicht diese digitale Goldtheorie ist totaler Quatsch?
Passt zusammen. Also man muss in macht ein weißes Feld auf. Also man unterscheidet zwischen Geld und Währung. Gold und Bitcoin sind Geld und alles andere sind Währungen. Und Geld muss ja bekanntermaßen ein paar Eigenschaften haben. Es muss fungibel sein und transferierbar und stabil und was nicht alles. Und ich glaube, Bitcoin erfüllt alle Kriterien, die an Geld gestellt werden. Und von daher ist es auch okay, wenn sich der eine, ich glaube, Michael Saylor ist so ein Wertspeicher-Maxi und wer fällt mir auf der anderen Seite ein? Jack Mallor vielleicht ist ein Transaction-Maxi und die können durchaus, die existieren auf verschiedenen Achsen, aber im selben Dreieck. Ja, und wir ermöglichen ja auch beides. Also wir haben ja auch diesen Spagat. Ne? Wir ermöglichen sozusagen die beiden Ansätze sind Buy and Hodl und die nächste sind Hodl and Spend. So, ne? Und da hast du quasi die komplette, alle Use Cases mit abgedeckt. Was ich nicht kritisch, aber wo ich ganz leicht eine halbe Augenbraue hochziehe, ist halt, dass du mit MicroStrategy und den ganzen ETFs halt extreme Honeypots schaffst und ein Klumpenrisiko. Also ich komme ja nur vom Trading und muss also auch gucken, okay, man muss sich nur angucken, Deutschland hat jetzt in dieser und letzte Woche, weiß nicht, 1000 von 50.000 Bitcoin verkauft oder sowas und schon, halali, große Panik an den Märkten. So, jetzt stelle man sich vor, die ganzen ETF-Bitcoin liegen bei Coinbase, glaube ich, ne? Größtenteils und Coinbase hat einen Data Breach oder da ist irgendwas oder Fireblocks geht kaputt, wo auch immer, welchen Custodian die auch immer nutzen. So, dann sind wir ganz schnell erheblichen Verwerfungen ausgesetzt. Oder Michael Saylor wird vom Auto überfahren. So, wer macht denn dann? Ne, der Truck-Index, da ist er relativ eins. Oder findet sich in einer unglücklichen Situation, doch noch mal 170 Milliarden irgendwo herkriegen zu müssen. Oder was für eine Summe auch immer. Also eigentlich kam Bitcoin immer ganz gut unter Personenkult aus. Es war ganz gut, dass der Personenkult sozusagen der Null gerichtet war, weil das eine unbekannte Person war. Wir haben ganz oft in der Bitcoin-Community kritisiert, dass Chains wie Ethereum oder Tezos oder Cardano sich sozusagen an einzelnen Personen ausrichten. Und jetzt haben wir halt hier quasi in BlackRock und Michael Saylor unsere goldenen Lämmer gebaut. Ich hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisch an, aber so ein bisschen da wo mein Vater herkommt, würde man sagen, es hat ein Geschmäckle. Ja, ist es schon nicht so geil, weil wenn man sich anguckt, wer jetzt wie viel Bitcoin hält, das ist halt wirklich schon ein großer Block Satoshi, fein, großer Block Sailor, großer Block ETFs, großer, kleiner Block Deutschland, ein bisschen El Salvador, whatever. Keine Ahnung, irgendwie scheint es dann doch so, dass wir als Bitcoiner das nicht so gut trennen können und es auch nicht sehr gut dran sind, interne Sachen kritisch zu sehen. Also wenn ich im Berliner Stammtisch rumgehe und sage, Lightning ist voll doof, fliegt gleich die erste Biertasse in meine Richtung. Und wenn ich in Prag gesagt hätte, Michael Saylor, komischer Vogel, hätten sie mir auch irgendwas. Also so ein bisschen Distanz zum eigenen Leitbild fehlt mir da so ein bisschen. Ja, und auch Verständnis für Leute wie mich, die einfach nur den Mann auf der Straße unterstützen wollen, sozusagen sein Schärflein aufzubauen und ein bisschen damit zu handhaben.
Genau das ist es ja, ne? Ein bisschen Offenheit da auch. Also in dem Moment, wo das Ganze vielleicht zu maximalistisch gesehen wird, ist auch die Frage, okay, funktioniert das dann so, ne? Und oder wie kann das dann funktionieren? Und da die Offenheit zu haben, auch zu debattieren, hey, ist Lightning jetzt gut oder schlecht? Oder gibt's irgendwie nur digitales Gold oder wir setzen es als Geld, als Währung ein? Oder, also ich fand es, dass du echt schön gesagt, zwei Schenkel sozusagen vom gleichen Dreieck. Und ja, dann auch zu sagen, okay, es gibt auch die Seite, ich muss es ja nicht machen. Also wenn ich sage, ich möchte nur kaufen und halten, dann mache ich das, ne? Und wenn ich sage, nee, das ist mein, ich gehe mehr oder weniger all in und ich gebe davon auch alles aus, dann mache ich das. Also am Ende geht's ja genau, war das ja die Idee dahinter. Ich habe das ist mein Geld in dem Fall, oder das sind meine Finanzen und über die darf ich bestimmen, wie ich möchte. Aber auch, ich glaube, die Risiken, die du gerade aufgezeigt hast, die sind, glaube ich, auch wichtig, wenn man sich mal mit dem Ganzen beschäftigt. Und ja, wahrscheinlich muss jeder auch mal Erfahrungen machen. Also von entweder man hat irgendwas verloren und den Seed Phrase, oder man hat auf eine Wallet keinen Zugriff mehr, oder man wurde auf irgendeiner Plattform, wurden mal Daten geklaut oder so, bevor man sich dann damit beschäftigt, okay, wie kann ich es denn besser machen? Oder auch ja, der Bitcoin Shitcoin-Cycle, also bin ich definitiv auch schuldig. Aber ja, und dann kommt man aber, glaube ich, dahin, dass man sagt, okay, ich finde für mich den Weg, der passt, ne, und auch so für mich eine Sicht, wie ich mir das erkläre. Wenn wir aber gerade über so ein bisschen über die Maxis sprechen, ne, jetzt geht ihr ja auch, jetzt hast du schon gesagt, okay, manche in der Szene, ne, da ist ETH schon Shitcoin, ne? Also da ist die ganz klare Grenze, Bitcoin, nichts anderes. Jetzt sehe ich bei dir im Hintergrund auch ein paar schöne Kollektionen an digitaler Kunst, Ringers, die CryptoPunks sind da. Also das heißt, du bist ja auch nicht nur auf der Bitcoin-Chain unterwegs, sondern auch im Ethereum-Ökosystem zumindest mal. Und gleichzeitig geht ihr ja gerade auch mit Bitwala einen Weg, wo ihr sagt, okay, wir tokenisieren eigentlich die Firma. Also ich habe die Möglichkeit auch quasi einzusteigen und Anteile über Token zu erwerben, was ja auch nicht auf Bitcoin stattfindet. Vielleicht, leider wahrscheinlich, vielleicht gibt es da auch noch. aber wie ist so deine Sicht auf, oder vielleicht auch mal wieder so aus der Historie, wann hast du gesagt, okay, ich, keine Ahnung, CryptoPunks sind super spannend, wäre cool, wenn die auf Bitcoin wären, sind sie halt nicht, ich mach trotzdem mit.
Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich bin der Leidensammelschaft schuldig, NFTs haben bei mir komplett ins Schwarze getroffen, also da bin ich halt echt dumm für. Sieht geil aus, kann man traden, will ich haben, ja. Ich habe mich zum Glück darauf beschränkt, sozusagen qualitativ hochwertige Projekte zu erwerben. Also ich habe hier Ringers, Punks, Rare Peoples. Ich glaube, das ist eine Sache, die Bitcoin schon gut gemacht hat. Also seit 2014 gibt es NFTs auf Bitcoin. Da habe ich auch einen geilen Talk zugehalten. Kann man in die Shownotes packen. Also da hat es eigentlich schon angefangen. Und ich war jetzt auch kein Trader. Ich habe halt wirklich nur gekauft, was mir gefallen hat und was ich mir vorstellen kann, an die Wand zu hängen. Und im Rest meiner Bude hängt auch noch ein bisschen was sozusagen was aber auch immer dann mir gehört. Also da bin ich dann Purist. Was jetzt sozusagen meine Einstellung zu Ethereum und anderen Chains angeht, also ich bin Bitcoin-Maximalist, aber nicht Exklusivist. Also ich sehe den Unterschied zwischen Geld und Währung. Ethereum ist so ein bisschen, man könnte formulieren, die In-Game-Währung des Ethereum Play Stores sozusagen, ja, so muss man es dann auch behandeln. Und ich weiß, dass fast alle, die in dem Space irgendwas zocken, sei es DeFi oder NFTs, am Ende des Tages ihre Profite immer zurückrollen in Bitcoin, weil das ist das Mutterschiff. Ja. Also egal, ob jetzt in Punks oder DeFi oder whatever, da bin ich dann schon aligned. Was Bitwala angeht, ja nun, das muss man ja einfach gefallen lassen. Es gibt halt Produkte, die werden nicht zuerst auf Bitcoin gebaut, weil Bitcoin Mainnet das einfach nicht hergibt und weil Bitcoin Layer 2 so ein bisschen das rothaarige Stiefkind sind im Moment, was jetzt hoffentlich mit BitVMX mittelfristig ändert. Das heißt also, wie ich schon sagte, wenn wir was machen wollen, müssen wir gucken, welche Lösungen, die wir nicht selber bauen wollen, können wir dafür nutzen. Bezug auf das Crowdfunding war es so, dass wir, glaube ich, ein Dutzend oder so Plattformen gescoutet haben und es war einfach furchtbar kompliziert. Noch ein SPV in Liechtenstein und ein Prospekt in Singapur und weiß der Henker, ja. Und dann kamen wir halt über Tokenized. Christoph Jentsch ist ja jetzt auch in der Ethereum-Gemeinde viel unbekannter. Wir haben vielleicht alle noch ein bisschen Ethereum Classic im Wallet. Und da war das erste Mal, dass unser Legal Team nach einer Stunde zurückkam und sagte, das klappt. Ja, und das war das erste Mal, dass wir in den 8 Jahren, dass jemand uns ein relativ neues Krypto-Projekt gezeigt hat, hat gesagt, hier, das sind 7 Seiten Dokumentation, das funktioniert. So, und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das. Wir wollten eigentlich schon im letzten Dezember damit an den Markt gehen, aber es gab dann wie doch immer quetschte dann links und rechts mal der eine oder andere Regulator rein. Kennen wir mittlerweile auch schon. Und somit müssen wir halt damit leben, dass wir als Bitcoin-Firma halt auf Ethereum und Gnosis unseren Token feilbieten. Wir arbeiten aber wirklich hart daran im Hintergrund. Bitcoin Layer 2s oder Sidechains sind ja keine echten Layer 2s eigentlich in dem Sinne, auf unserer Infrastruktur zu enablen, wie man auf Deutsch sagt. Und dann hoffen wir, dass durch die EVM-Kompatibilität einiger dieser Chains sich das auch bridgen, also migrieren ließe von A nach B nach C und wir dann sozusagen zurückkehren. Aber wie gesagt, für den Sales-Prozess sind wir halt im Moment noch auf eine schnöde Euro-Überweisung und dann Ethereum oder Gnosis angewiesen. Und das hat mich auch schon einiges an Telegram-Auszeit gekostet. Also ich habe in der 21-Gruppe, schöne Grüße auch hier, ein paar Fragen dazu beantwortet und war natürlich auch recht offensiv, wie es meine Art ist. Und dann hatte ich gleich eine Woche Telegram-Auszeit, konnte ich mir dann sozusagen an die Brust heften als Medaille. Also man sieht, es wird nicht immer gerne gehört und gerne gesehen und auch nicht gerne verstanden, weil es natürlich mit der eigenen Brettform-Kopfigkeit irgendwie kollidiert. Aber da muss ich durch und da gehe ich auch mit breiter Brust dran.
Ja, ich finde, da sieht man, also ein bisschen Pragmatismus darf dann auch noch sein, ne? Und also ich glaube, wenn man genau dann mal hinterschaut und so wie du sagst, hey, ihr habt so, also zig Lösungen irgendwo euch angeschaut und keine war überhaupt irgendwo akzeptabel, dass du sagst, okay, du hast halt auch noch ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, was ja viele Vorteile hat, auch für die Kunden, aber gleichzeitig heißt es auch, du kannst halt nicht machen, was du willst und was du gerne eigentlich auch, wohin du stehen würdest, wo du sagen würdest, aber gleichzeitig dann trotzdem den Weg zu gehen und zu sagen, hey, das, aber es ist schon mal, es ist on-chain, es ist halt eine andere Chain, aber es sind auch die Beteiligung über Token, ne? Also das ist ja heute auch nicht der Standard. Also wo wir sagen, okay, du kannst sonst irgendwie ja mal versuchen, relativ einfach Mitgesellschafter in der GmbH zu werden und das, was du alles machst. Wollen wir das, dass das so läuft? Ne, muss ich dann mit jeder kleinen Änderung zum Notar und was weiß ich was? Natürlich wäre das schön, wenn ich das alles irgendwie auch mit einem Klick on-chain machen könnte. Aber de facto sind wir da heute noch nicht. Und
vor allem ist es halt nicht für den kleinen Mann. Also an demselben Tag, als wir das sozusagen damit live gegangen sind, einen Tag vorher, hat, glaube ich, Cashlink irgendwie ein riesen KfW-Ding tokenisiert. So, jetzt musst du dich fragen, wer von den Normalos kriegt das mit? Und wer hat darauf Zugriff? Und für wen ist das überhaupt interessant? Das ist ja wirklich nur Backend-Optimierung, Abwicklung und so weiter und so fort. Bitwala wollte ja 2019 oder so, oder 17 war es sogar, vielleicht weiß ich gar nicht mehr, auch ein sogenannte STO machen. Das scheiterte aber an 1 Million Legalitäten, weil wir eben in Deutschland sitzen und uns deswegen halt eben nicht an dieser Shitcoinerei beteiligen konnten mit irgendeinem Vehikel auf BVI oder in den Bahamas. Und die Zeiten, wo Leute halt 100 Bitcoin in irgendein STO schmeißen oder in irgendein ICO, sind halt auch vorbei. Das heißt, vielleicht stehen wir uns da auch so ein bisschen selber im Wege, aber wir versuchen das halt wirklich zumindest auf Kundenseite so abzuwickeln, dass der Kunde Rechte hat und auch einen Anspruch und auch ne, nicht sowas wie ein Jodel-Diplom, wo er sich nichts von kaufen kann, sondern halt ordentlich beteiligt wird und auch informiert wird. Und das ist halt dann der Weg, den wir dafür gehen. Da gibt's auch, da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man dann die Leute trifft, also ich war letzten Donnerstag hier in Berlin auch auf dem Meetup und habe alle mal zu einem Bier eingeladen und dann waren da halt auch ein paar Leute, die es überhaupt nicht verstanden haben und ich konnte dann aber auch vermitteln, dass das als Geschäftsmann einer normalen Firma, die in Deutschland versucht, im Bereich Krypto Geld zu verdienen, einfach kannst du halt nicht machen, was du willst, wie du gerade schon gesagt hast, sondern dann musst du dich ein bisschen dran halten. Und am Ende ist er auch Kunde oder theoretisch potenzieller Kunde und möchte auch nicht, dass ich irgendwelchen Schindluder treibe. Und Transparenz on-chain wie off-chain ist halt da einfach nötig.
Ja, aber deswegen, drüber reden hilft immer, deswegen reden wir auch drüber und schauen mal da so ein bisschen rein in die Themen und ja, ich finde das super spannend auch. Vielleicht zum Abschluss so ein paar Rapid-Fire-Fragen. Was war die wertvollste Lektion, die du auf deiner Reise bisher im Bitcoin-Krypto-Space gelernt hast?
Not your keys, not your coin. Also, hört sich langweilig an, aber ist leider wahr. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber das war eine teure Lektion und daher vielleicht auch mein unabdingbarer Wille, Self-Custody so einfach und so sicher wie möglich zu machen.
Ja, also auf den Punkt. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der heute einsteigen möchte?
Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Kaufen. In Kleinigkeit, zwei Transaktionen hin und her, merken, dass es gar nicht so schlimm ist, Bitcoin beißt nicht. Sich eine App suchen, die möglichst einfach, komfortabel und sicher ist, wenn es geht. Und dann regelmäßig nachkaufen und nicht vergessen, was auszugeben.
Auf den Punkt. Letzte Frage, die klaue ich mir von Tim Ferriss. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Billboard also so ein draußen schönes Werbeplakat, ne, entweder an der Bushaltestelle oder irgendwo schön groß und elektronisch. Also auf jeden Fall so, dass Leute da eine Menge Leute vorbeisehen, gehen und es sehen. Was wäre deine Message auf?
Boah, ich höre auch regelmäßig Hotel Matze und da kommt die Frage auch immer ganz zum Schluss. Und ich erwische mich dabei, wie ich keinen Plan habe. Wahrscheinlich einfach ein hübsches Bild von mir. Oder so, buy Bitcoin, ich weiß es nicht.
Send Bitcoin.
Kann ich echt ganz schwer. Also das ist so wieder so ein, da kommt bestimmt der Treppenwitz gleich wieder zum Tragen. Sobald wir auflegen, habe ich die beste Idee aller Zeiten und dann schicke ich dir einen Text.
Alles klar, dann packen wir den in die Shownotes. Ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viele andere spannende Sachen für die Shownotes. Das heißt, wer jetzt da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, sowohl, glaube ich, in euer Token-Programm, in die Tokenisierung, wie die funktioniert, das packen wir mit rein. Du hast einen spannenden Talk erwähnt, gerade über das Thema, ich glaube, NFTs auf Bitcoin war das ja auch, ne? Also wir müssen auf jeden Fall ein Follow-up machen. Ich glaube, es gibt noch so viel. Das haben wir jetzt so ein bisschen ausgelassen, aber da würde ich gerne auch nochmal deine Meinung oder deine Ansichten hören und was du da ausprobierst. Also
ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Einmal mal hier
schon mal. Teaser anbringen.
Komm mal, dann lass uns dann lass uns die mal noch nehmen. So Einstieg. Mittlerweile passiert ja da relativ viel. Also gerade so über, kann man sagen, das letzte Jahr, anderthalb Jahre hat das ja auch so nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Stichwort Ordinals, Stichwort jetzt auch Runes etc. Was siehst du oder was denkst du, wenn du Ordinals, Runes hörst?
Erstmal lache ich ganz herzhaft und laut über alle in meinen Maxi-Bitcoin-Gruppen, die es hassen. Weil das sind ja alles Blockchain-Spammer und muss gepruned werden und überhaupt ist das total illegal. Und dann kitzelt das aber ganz lustig in meinem Bauchnabel, wenn ich sie daran erinnern muss, dass es einfach Freedom of Transaction ist und wenn es kein Feature ist, ist es ein Bug, aber es ist nun mal da und es sorgt dafür, dass Bitcoin-Miner Bitcoin-Mining-Gebühren bekommen. Und man will halt nur keine großen Blöcke und dann kloppt man sich halt mit Blockspace und wenn Leute da halt ein 4 Megabyte JPEG reinhauen wollen, dann können sie das tun, weil auch das gehört dazu, dass eben Bitcoin in sich unreguliert ist oder nur durch ein schmalen Satz an Regeln überhaupt selbst reguliert wird. Und dann erinnere ich mich dran, dass wir das alles schon mal hatten. Denn 2014, Counterparty sind auch Op Return Messages. Also man sagt ja, in der echten Welt wiederholt sich alles im Trend alle 25 Jahre. In Bitcoin sind wahrscheinlich ein Jahr, 4 Jahre oder 3. Also die Zyklen sind ein bisschen kürzer. Ich hoffe halt, dass sich das weiter fortsetzt. Also im Prinzip habe ich da gar nichts dagegen. Ich glaube, dass so die UTXO-Verstopfung mit Runes und Ordinals und Inscriptions so ein bisschen problematisch wird, weil es halt keine geile User-Experience ist, das zu traden. Aber dann fragt sich auch, warum muss man das traden? Also man kann sich auch nur Sachen holen, die gut aussehen. Und ich glaube aber, dass das Ganze mit Bitcoin-Sidechains irgendwie ein bisschen von der Mainchain abwandern wird und dass wirklich nur qualitativ hochwertige Produkte oder Projekte da eben auf der Mainchain bleiben. Genau wie bei Ethereum und Solana und was nicht alles hast, was sozusagen 80 Milliarden NFT-Collections und alles, was wert ist, gibt's halt nur auf ETH. Ne? Und genauso wird sich's wahrscheinlich da auch verhalten.
Interessant, spannender Take auch. Und auch da merkt man wieder so ein bisschen dieser Zwiespalt, ne, zwischen eigentlich muss doch alles auf Bitcoin sein, gerade in den Gesprächen, die man auch hat. Also und auf der anderen Seite willst du keine Verstopfung der Chain in Anführungsstrichen und sagst, okay, dann vielleicht gibt's dann doch irgendwie einen Grund, warum es andere Chains gibt und Shitcoins und Meme-Coins und Celeb-Coins und was weiß ich, was sie alles
haben. Das Lustige ist vor allem, dass aus demselben Kreis dieser Bitcoin-Maximalisten, in dem ich aufgewachsen bin, sich mittlerweile mehrere Leute ausgegründet haben, die halt Ordinals und Runes und Inscriptions minten oder Marktplätze bauen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass alle auch so, also nicht alle sehen das so katholisch, sondern viele gehen da auch mit und machen da Business draus und freuen sich dran, dass es halt bunt wird. Und ich glaube, diesen Kultur Keep it pure Dings, das wird halt über kurz oder lang nicht funktionieren.
Ja, ich finde, wir haben jetzt sehr schön da auch von verschiedenen Seiten beleuchten können, ne, wie viel passiert auch, ne, und wie sich auch diese Kultur weiterentwickelt, wie viel Nuancen dann einfach allein schon Bitcoin hat, und wie dann alles am Ende dann doch irgendwie zusammenspielen muss oder man einfach dann ja dabei ist, also da einfach machen, einfach kaufen und halten und ausgeben. Und wir packen natürlich alle Links zu dir in den Shownotes. Wir packen ein paar Links in die Shownotes, wo man weiterlesen kann. Vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Insights. Und jetzt habe ich dann doch noch eine andere Abschlussfrage. Bitcoin-Kurs Ende des Jahres 2024. Glaskugel.
Warte, dann muss ich mal ganz kurz hier mein Chart aufmachen. Dann sage ich es dir ganz genau. Da habe ich nämlich eine Glaskugel. Ende 24. Dupdi-dupdi-du. In Euro würde ich schätzen, wo sind wir denn hier? Irgendwas zwischen, nee, warte, 235.000.
Hui, okay. Dann würde ich sagen, ist jetzt ein guter Einstieg.
Naja, ich meine, wenn ich das bis November 24 hochziehe, im Durchschnitt sozusagen, mit ganz breiter Kanal und auch S2F sind wir bei 220.000 plus minus 50%.
Alles klar.
Not financial advice.
Auf keinen Fall. Genau. Hier, alles, was wir gesagt haben, ist no financial advice, auch keine Werbeveranstaltung, also das waren alles unsere persönliche Meinung. Von daher, also vielen Dank für deine Insights und ich verhafte dich trotzdem irgendwann zu einer Follow-up-Folge, weil ich glaube, da passiert ganz viel.
Jederzeit.
Und wir können ganz viel von dir lernen.
Fabian, vielen Dank.
Dennis, vielen, vielen Dank. Genieß die Zeit, genieß die Sonne und ich freue mich auf den Kurs.
Kauf Bitcoin. Tschüss.
Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus in Newsletter, denn dort bekommst du 3 Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24/7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.